Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Katrin Kühn. Und jetzt in der kommenden knappen halben Stunde geht es um Radioaktivität beim Tiefseebergbau, um die Gasversorgung im kommenden Winter und um die Suche nach neuen Wegen, um eine HIV-Infektion im Schach zu halten. Das ist jetzt auch direkt das erste Thema. Eine Infektion mit dem HIV-Virus, die lässt sich inzwischen gut mit Medikamenten behandeln. Das Virus kann sich dann nicht mehr weiter vermehren und Schäden im Körper anrichten. HIV zu heilen, das ist hingegen bisher nur in wenigen Fällen gelungen, als glücklicher Nebeneffekt einer geglückten Krebsbehandlung. Es gibt allerdings einige wenige Menschen, die von Natur aus das Virus in Schach halten können. Ohne Medikamente. Was läuft bei ihnen anders als bei anderen? Das haben Forschende aus Boston versucht herauszufinden und sie haben an Orten nachgeschaut, die gar nicht so einfach einsehbar sind, in den Lymphknoten. Mein Kollege Martin Winkelheide beschäftigt sich bei uns in der Redaktion schon lange auch mit den Themen rund um HIV und hat sich diese neue Studie aus Boston jetzt genauer angesehen. Und bevor wir auf die genauen Ergebnisse da eingehen, erstmal die Grundlagen. Warum können das nicht alle, Martin, Menschen, also HIV aus eigener Kraft zu kontrollieren?
Das eine ist ja, das Virus befällt in erster Linie Zellen des körpereigenen Abwehrsystems. Es schwächt also das Immunsystem, das Erreger normalerweise abwehrt. Und der zweite Punkt ist, HIV ist extrem wandelbar. Und der Körper baut zwar Abwehrmoleküle, aber weil dieses Virus so wandelbar ist, taucht es unter den Attacken der Antikörper bildlich gesprochen durch. Und der Körper versucht, die Antikörper zu optimieren. Auf lange Sicht aber gewinnt das Virus. Insofern ist es schon ein Glück, dass es Medikamente gibt, die das Virus effektiv in Schach halten können.
Für die allermeisten Menschen sieht es also so aus, dass das Immunsystem diesen Kampf verliert und sie diese Medikamente brauchen.
Ja, also in der Regel ist es ja so, dass drei Wirkstoffe die Virusvermehrung blockieren. Die Therapie ist gut, verträglich, einfach. Im Idealfall muss nur eine Pille am Tag geschluckt werden. Trotzdem haben sich Forschende sehr früh schon Gedanken darüber gemacht, geht's nicht auch ohne Medikamente? Und eine Idee war, wenn man ganz früh nach der Ansteckung, wenn das Virus noch nicht das Immunsystem geschädigt hat, behandelt, dann könnte es ja vielleicht gelingen, die Medikamente abzusetzen und das Virus trotzdem zu kontrollieren. Drug Holidays, also Pillenferien, hieß das Konzept. Das ist auch schon ausprobiert worden im Rahmen von Studien. In der Regel mit doch eher bösem Erwachen. Aber es gab auch Ausnahmen. Und das ist dann der Ausgangspunkt für wirklich spannende Forschung geworden.
Und da ist jetzt die Frage, was ist da gewesen bei diesen Ausnahmen? Was war da anders?
Es gibt eben einige wenige Menschen, die keine Medikamente brauchen. Manche für ein paar Monate, manche dauerhaft. Und in Boston an der Harvard University untersuchen Forschende solche Controller, wie sie nennen, seit 20 Jahren. Und sie haben gesehen, das Immunsystem dieser Controller hat offenbar gelernt, sich auf HIV einzustellen. Und da kommt es auf eine Untergruppe von Zellen des Immunsystems besonders an. Das sind die CD8-positiven T-Zellen.
CD8-positive T-Zellen, da würde ich sagen, ist es jetzt wichtig zu wissen, welche Aufgabe haben die normalerweise?
Also die streifen durch den Körper, gucken nach infizierten Zellen, in dem Fall nach Zellen, die das HIV-Virus vom HIV-Virus infiziert worden sind.
Also wenn wir über Abwehr reden, sind es quasi Späherzellen, die den Feind aufspüren und dann eben abwehren.
Sowas Ähnliches. Nur ist es so, dass sie sich an die Zellen, an die infizierten Zellen heften und dann machen sie sie unschädlich. Also schicken sie in den Zelltod. Und bei Menschen, die aus eigener Kraft HIV kontrollieren können, sind diese CD8-Zellen besonders gut trainiert und aktiv. Und sie räumen infizierte Zellen auch sehr effizient ab.
Und was ist da jetzt neu rausgefunden worden über diese CD8-Späherzellen in dieser Studie?
Also in der aktuellen Studie haben sich die Bostoner genauer angeschaut, was passiert eigentlich in den Lymphknoten. Und Lymphknoten sind ein besonderer Ort, einfach weil dort Krankheitserreger nicht so konsequent bekämpft werden wie im Rest des Körpers. Aber, und das ist jetzt wirklich eine verblüffende neue Erkenntnis, bei Menschen, die HIV aus eigener Kraft kontrollieren können, sind die CD8-Zellen auch in den Lymphknoten aktiv. Und das können die Bostoner Forscher so genau sagen, weil sie über 40 Menschen gefunden haben, die für die Wissenschaft Lymphknoten gespendet haben. Ihre Lymphknoten aus der Leistengegend. Also sie haben die sich rausoperieren lassen. Die Hälfte von denen HIV-Controller, 17 HIV-positive Menschen, die eben Medikamente bekommen und eben auch 7 Menschen ohne HIV. Und bei den Controllern hat man gesehen, die CD8-Zellen sind in den Lymphknoten wirklich aktiv und sie töten Zellen ab, die HIV-positiv sind.
Also das an mal für sich schon eine Leistung der Studie, da 19 Menschen zu finden, wo das Immunsystem selbst die ganze Sache in Schach hält, 19. Dann ist ja jetzt die wichtige Frage, lässt sich diese Erkenntnis praktisch nutzen, um HIV besser zu bekämpfen?
Ja, aber nicht sofort. Also was man gesehen hat, ist es hilfreich, CD8-Zellen zu aktivieren und sie dazu zu bringen, in Lymphknoten reinzuwandern. Wie genau das geht, das ist noch unklar. Aber möglicherweise kennen Forschende schon einen ersten wesentlichen Baustein. Es gibt nämlich Controller von Geburt an und es gibt bildlich gesprochen angelernte HIV-Controller. Und die Viruskontrolle konnte ihr Immunsystem lernen, weil sie mit Antikörpercocktails behandelt worden sind, mit Antikörpern, die HIV neutralisieren. Und jetzt ist die Frage, wenn die damit behandelt worden sind, ist es wichtig, wie lange sie behandelt werden? Ist es, gibt es so eine Art Trainingseffekt auf die CD8-Zellen? Und gibt es Wirkstoffe, die den Effekt noch verstärken? Also die Frage ist, HIV kontrollieren ohne Medikamente, lässt sich das dem Immunsystem beibringen? Und darauf gibt es noch keine genaue Antwort, aber eben gute neue Ideen.
Gute neue Ideen, dank einer Studie aus Boston. Und Martin Winkelheide hat uns erklärt, was genau davor herausgefunden wurde. Vielen Dank. Es gibt Knollen, die sind kein Teil von Pflanzen, unterirdische Pflanzenteile, sondern die sind Ziel von Rohstoffjägern. Die Rede ist von den Manganknollen in der Tiefsee. Sie sind Lagerstätten wertvoller Metalle und über sie wird schon viel diskutiert, wenn es darum geht, wie Tiefseebergbau laufen könnte, welche Gefahren er auch für die Umwelt, die betroffenen Ökosysteme hätte. Jetzt kommt eine neue Frage dazu. Wie radioaktiv sind diese metallischen Klumpen? Gehen von ihnen Gesundheitsgefahren aus für die Menschen, die dann damit arbeiten? Darauf schaut eine Studie des Alfred-Wegener-Instituts für Meeresforschung in Bremerhaven, über die Dagmar Röhrlich jetzt berichtet.
Fernab der Kontinente sind weite Flächen des Tiefseebodens mit Manganknollen bedeckt, kartoffelgroßen Gebilden, die extrem langsam wachsen und die wertvolle Metalle wie Kupfer, Nickel, Kobalt oder auch seltene Erden enthalten. Metalle, die für die Produktion von Computern, Smartphones und Batterien, von Magneten, Motoren und Hightech-Komponenten benötigt werden. Seit mehr als einem halben Jahrhundert ist bekannt, dass sich an diesen Knollen auch radioaktive Stoffe ansammeln. Nur mithilfe dieser Radionuklide konnte man die Manganknollen datieren, herausfinden, dass sie sich im Lauf von Jahrmillionen bilden.
Das war auch die einzige Fragestellung, die da über lange Jahre interessiert hat. Wie können wir das Wachstum bestimmen? Aber tatsächlich sind die gemessenen Mengen, wenn man sie sich unter dem Aspekt des Strahlenschutzes anschaut, richtig hoch.
Walter Geibert ist Geochemiker am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Die Messungen seines Teams zeigen, dass beispielsweise der deutsche Grenzwert für Radium 226 um das 100- bis 1000-fache überschritten wird.
Die Manganknollen, die bestehen aus einem Stoff, den wir sogar im Labor benutzen, um Radionuklide aufzukonzentrieren. Das ist dieses Mangandioxid. Also die Knollen sind wirklich das bevorzugte Substrat und wenn die da mal drauf sitzen, dann gehen die da nicht runter, bevor sie zerfallen sind.
Die Forschergruppe hatte sich für ihre Untersuchungen schon vorhandene Messergebnisse vorgenommen. Zudem haben sie selbst im Labor Manganknollen untersucht, und zwar solche, die bei zwei Expeditionen mit dem Forschungsschiff Sonne hochgeholt worden waren.
Also wir haben uns hauptsächlich Alpha-Strahler angeguckt. Und zwar geht es dabei um die Radioisotope Thorium, Radium, Protactinium und auch Radon. Das ist ein Edelgas.
Erklärt die Biogeochemikerin Jessica Volz, die inzwischen an der Universität Utrecht arbeitet. Die Radionuklide, um die es geht, entstehen beim Zerfall des im Meerwasser gelösten Urans. Zwar liegt seine Konzentration nur bei 3 Uranatomen auf 1 Milliarde Wassermoleküle, aber es ist trotzdem allgegenwärtig. Und seine Zerfallsprodukte gelangen auf den Tiefseeboden und lagern sich auch an den Manganknollen an.
Die Radioisotope adsorbieren an der Oberfläche der Knollen und das passiert kontinuierlich, während auch jetzt noch die Knollen wachsen. Die wachsen natürlich sehr, sehr langsam auf einer Zeitskala von Millionen Jahren. Das ist also ein kontinuierlicher Prozess, der stattfindet, weshalb auch die Radionuklide an der Oberfläche angereichert sind.
Allerdings läuft der Zerfall weiter, sodass die höchsten Gehalte nur in der äußersten Kruste zu finden sind und die Radioaktivität nach innen hin immer mehr abnimmt. Das macht es schwer, die Frage zu beantworten, was die hohen Messwerte eigentlich für das Gesundheitsrisiko bedeuten, dem beispielsweise die Arbeiter auf einem Schiff oder bei der Weiterverarbeitung ausgesetzt werden.
Und dann stellt sich die Frage, wie verteilt sich das nach innen? Wie ist denn der Mittelwert dieser Knollen? Muss man jetzt über den Mittelwert nachdenken? Muss man über den Höchstwert nachdenken? Was würde man eigentlich inhalieren, wenn man mit so einer Knolle arbeitet? Im Detail sind also diese Grenzwertfragen sehr kompliziert. Man kann nur sagen, diese äußere Schicht ist wirklich von der Alpha-Strahlung her mit Uranerzen vergleichbar. Und das möchte man eigentlich nicht unkontrolliert handhaben.
Für die Bundesregierung erforscht die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe die Manganknollen. BGR-Forscher Thomas Kuhn war nicht an der Untersuchung beteiligt. Und für ihn ist diese Studie mit Blick auf die Gesundheitsrisiken so noch nicht aussagekräftig. Das erfordere intensive weitere Arbeiten.
Wir sind der Meinung, das ist eine wissenschaftliche Arbeit, die einen bestimmten Aspekt betrachtet, nämlich die Adsorption, die Aufnahme von radioaktiven Elementen auf die Manganknollen. Sie ist aber nach unserer Ansicht nicht geeignet, um die Gefährlichkeit von Manganknollen im Sinne des Strahlenschutzes bewerten zu können. Dazu sind andere Untersuchungen notwendig.
Bei dieser Bewertung dürfte dann auch das radioaktive Edelgas Radon eine Rolle spielen. Denn die Knollen setzen es frei und es könnte sich so beim Schiffstransport in geschlossenen und nicht belüfteten Laderäumen anreichern, befürchtet die Biogeochemikerin Jessica Volz.
In unserer Studie machen wir eine Berechnung. Da geht es darum, dass wir versuchen, ein bisschen zu quantifizieren, was bedeutet das denn eigentlich dann, wenn wirklich Tiefseebergbau stattfinden sollte. Und anhand dieser Rechnung kommen wir dann auf Werte, die ja auch wieder ums 100- bis 1000-fache die Freigrenze für Radon in der Luft überschreiten.
Wie groß ist die Radioaktivität von Manganknollen? Dagmar Röhrlich über eine erste Studie dazu. Unabhängig werden vom russischen Gas. Das ist aktuell nicht so ein großes Thema wie vor einem Jahr. Aber gelöst ist das Problem längst nicht. Wie also könnte Europa gut auch durch den kommenden Winter kommen? Darauf haben jetzt auch Risikoforscher aus Zürich nochmal geschaut, aus dem Lab for Reliability and Risk Engineering an der Eidgenössischen Technischen Hochschule dort. Und ihre Berechnungen zeigen, für manche in Europa ist die Lage kritischer als für andere. Aber auch mit gegenseitiger Hilfe ließe sich das bewältigen. Wie genau? Darüber habe ich mit dem Erstautor der Studie gesprochen, Jakob Mannhardt. Er ist Energieingenieur.
Also derzeit ist die Gasversorgung sehr stabil. Der sehr milde Winter und die engagierte Beteiligung von BürgerInnen haben zu sehr deutlichen Gaseinsparungen gefüllt und die Speicher sind sehr gut gefüllt. Was wir uns angeguckt haben, ist, angefangen im letzten Winter bis zum kommenden Winter, also die Spanne eines Jahres, wie wir da im Betrieb des Energiesystems durch die Energiekrise kommen können. Und das sind grundsätzlich drei Säulen. Das erste ist, wir können unsere Gasimporte aus nicht-russischen Quellen erhöhen. Das hat sich insbesondere im Flüssiggassektor deutlich gezeigt. Die zweite Säule ist, dass wir Strom und Wärme durch andere Energieträger erzeugen können, um da Gas einzusparen. Und da haben wir in Deutschland gesehen, dass es eine höhere Kohleverstromung gab, aber dass es auch einen großen Zuwachs an erneuerbaren Energien wie zum Beispiel Windkraft und Solar gab. Und die letzte Option, die wir haben, ist unsere Nachfrage zu reduzieren. Also das bedeutet, dass wir weniger Strom und weniger Wärme verbrauchen wollen.
Wann könnte das denn eintreten, dass wir diese dritte Säule brauchen? Das ist ja jetzt was Spannendes, dass einmal so der Punkt Solidarität in Gesamteuropa sich angeschaut wurde. Kann das eintreten, wenn der Winter zum Beispiel deutlich kälter wird als jetzt der vergangene?
Das auf jeden Fall. Und wir haben jetzt auch im letzten Winter gesehen, obwohl er sehr mild war, dass wir trotzdem unseren Bedarf reduziert haben und reduzieren mussten. Das heißt, das ist eine sehr wichtige Säule. Das ist nicht nur die Notsituation. Aber was wir uns da angeguckt haben, ist, dass es eigentlich zwei Arten gibt, wie wir die Nachfrage reduzieren können. Das eine ist freiwillig, so wie wir das beobachtet haben in Europa, insbesondere auch in Deutschland, dass halt BürgerInnen und Betriebe dazu aufgefordert werden, ihren Strom- und Wärmebedarf zu senken und das auch zwar auf schmerzhafte Art und Weise machen, aber dass es nicht das Leben bedroht. Und das Zweite ist als absolut letzter Ausweg die unfreiwillige Reduktion der Nachfrage. Das bedeutet, dass die Regierung oder die Netzbetreiber greifen ein und drehen den Gashahn zu. Und genau das haben wir uns in unserer Studie angeguckt. Wie viel kann freiwillig erreicht werden? Also, dass wir alle zusammen unsere Nachfrage reduzieren. Und wie viel muss unfreiwillig gemacht werden in einzelnen Ländern?
Da haben Sie sich das jetzt für viele europäische Länder angeschaut, von dem Norden bis runter zum Balkan. Und da sind nicht alle im selben Boot. Also manche sind da gefährdeter und könnten eine größere Notsituation bekommen als andere.
Genau, weil man muss sagen, dadurch, dass die russischen Importe wegfallen und wir mehr auf Flüssiggas setzen, dreht sich die Richtung der Gasversorgung in Europa um. Nämlich davor kamen die meisten Importe aus dem Nordosten, nämlich über die russischen Pipelines, und jetzt kommt es mehr von der Atlantikküste und vom Mittelmeer. Und das führt dazu, wenn einzelne Länder sich entscheiden, dass sie eigensinnig handeln wollen, also dass sie ihre gesamte Nachfrage beliefern und dann weniger Gas in andere Länder exportieren, dass diese Länder, die davor aus Russland direkt das Gas importieren konnten, jetzt darauf angewiesen sind, dass sie Importe aus anderen europäischen Ländern bekommen. Und wenn sie das nicht mehr bekommen, dann kann das dazu führen, dass sie unfreiwillig ihre Nachfrage reduzieren müssen.
Haben Sie da aus Ihren Berechnungen vielleicht mal ein Szenario, dass wir uns das genau vorstellen könnten, so eine Einsparsituation, wer wem wie viel helfen müsste?
Was wir gesehen haben, ist, dass wenn alle Länder kollaborativ arbeiten, dass eigentlich alle Länder nur freiwillig ihre Nachfrage reduzieren müssten. Das bedeutet, dass diese europaweiten Einsparziele von 15%, dass die ausreichen, um durch die Energiekrise zu kommen. Was wir aber sehen, ist, dass wenn alle Länder eigensinnig arbeiten würden, dann würde das dazu führen, dass in zentraleuropäischen Ländern könnte der gesamte Bedarf an Wärme und Strom gedeckt werden. Das könnte zum Beispiel der Fall sein für Deutschland, für Niederlande, für Belgien. Also die Länder, die großen Zugang zu Gas haben. Wogegen dann in den osteuropäischen Ländern das dazu führen würde, dass deutlich mehr Gasbedarf reduziert werden würde. Und das geht dann schon in die 50-60% des Gesamtgasbedarfs. Könnte das gehen? Das ist natürlich ein Extremfall, den wir uns angeguckt haben, dass alle Länder eigensinnig arbeiten. Aber da sehen wir diesen Unterschied zwischen den Regionen.
Wie realistisch ist das denn, dass Menschen hier in Deutschland freiwillig sparen für andere im Balkan jetzt zum Beispiel?
Ich würde sagen, dass wir im letzten Winter gesehen haben, dass BürgerInnen doch solidarisch ihren Gasverbrauch reduzieren, wenn das klar kommuniziert wird. Und zum Beispiel so Ziele wie das 15% Einsparziel können dabei helfen. Und ich glaube, das Verständnis, wie genau das im Kontext der europäischen Solidarität hilft, das muss die Politik haben und das muss und müssen dann die BürgerInnen motivieren, da mitzuziehen. Und zum Beispiel auf der Politikseite gibt es in Europa das sogenannte Solidarity in Gas Supply Gesetz, also das Solidarität in der Gasversorgungsgesetz. Und das soll die Gasversorgung zwischen europäischen Ländern in Krisenzeiten regeln. Das muss aber durch bilaterale Abkommen von einzelnen Ländern umgesetzt werden. Und da gibt es bisher erst 8 Verträge zwischen 6 europäischen Ländern. Und diese bilateralen Abkommen wären ein wichtiger Schritt, um die europäische Kollaboration da zu gewährleisten.
Risikoforscher Jakob Mannhardt an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich dazu, wie wichtig europäische Solidarität in der Gasversorgung sein kann. Und gestern, da lief in Bremen etwas, aus dem einmal große Forschung werden könnte. Das Finale des Bundeswettbewerbs von Jugend forscht mit mehr als 170 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Hier im Studio ist jetzt mein Kollege Michael Stang und er hat das Finale gestern im Blick gehabt und kann uns jetzt zusammenfassen. Wie sah das dieses Jahr aus? Welche besonderen Ideen wurden da ausgezeichnet?
Ja, da war wieder eine ganze Fülle dabei. Sowohl Projekte aus der Grundlagenforschung wurden bepreist, als auch lebensnah. Ausgezeichnet wurden etwa 3 junge Frauen aus Rüsselsheim, die eine kompostierbare Einwegtüte entwickelt haben. Es gab auch Auszeichnungen für Programme, die Zugverspätungen vorhersagen, Treppenstufen, Staubsaugroboter aus dem 3D-Drucker oder auch Preise für Transportdrohnen oder stromliefernde Jalousien.
Wer sich da auskennt, der weiß, ein Highlight ist immer der Bundessieg, vor allem der Preis für eine außergewöhnliche Arbeit. Was wurde da dieses Mal ausgezeichnet?
Der Preis ging an den 20-jährigen Bastian Auer aus Oberbayern und zwar für ein EKG-System, das zuverlässig Herzrhythmusstörungen auf Basis einer KI erkennt und dabei auch patientenschonend angedacht ist. Und der Prototyp zeigt das, so hieß es, große Potenzial für einen nachhaltigen und sicheren Einsatz in der Notfallversorgung von Patientinnen und Patienten.
Und ist Forschung, also ist der Wettbewerb, der Bundeswettbewerb tatsächlich ein Booster für den Nachwuchs? Also schaffen es die Ausgezeichneten später dann auch in die Forschung?
Naja, gesichert ist das nicht, aber durchaus möglich. Also ich habe in den vergangenen Jahren schon häufiger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler interviewt, die einst den Bundeswettbewerb gewonnen haben. Das läuft ja alles wirklich unter Fördern und Fordern. Und klar ist auch, dass gute Ideen es tatsächlich in den Markt oder in die große Forschung schaffen können. Und deswegen wird der Wettbewerb ja auch vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Und Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger hat gestern die siegreichen Projekte gekürt.
Und damit jetzt weiter zu den Meldungen aus der Wissenschaft, die auch noch wichtig sind heute. Und erstmal geht es um ein Netzwerk, das Infektionskrankheiten besser bekämpfen soll.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat ein globales System zur Früherkennung und Eindämmung von Infektionskrankheiten auf den Weg gebracht. Das am Samstag gestartete International Pathogen Surveillance Network bietet eine Plattform, auf der sich Länder und Regionen bei der Sammlung und Analyse der Proben von Krankheitserregern verknüpfen können, teilte die WHO in Genf mit. Ziel ist, Bedrohungen durch ansteckende Krankheiten schneller zu identifizieren. Auch soll die Plattform den Austausch von Informationen über solche Krankheiten und die Koordination von Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Krankheiten erleichtern. Mit dem System reagiert die WHO auf die Lehren der Corona-Pandemie.
Es gibt eine neue private Mission zur internationalen Raumstation.
Bei der zweiten kompletten privaten Mission ist gestern eine vierköpfige Crew für rund 10 Tage in den Weltraum aufgebrochen. Die Crew startete an Bord einer Dragon-Kapsel des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida. Die Crew besteht aus der früheren NASA-Astronautin Peggy Whitson, dem Ex-Rennfahrer John Schaffner sowie der saudi-arabischen Raumfahrerin Rayana Banarwi und ihrem Kollegen Ali Akwani. Auf der ISS sollen sie wissenschaftliche Experimente durchführen. Die erste komplett private Mission war vor gut einem Jahr durchgeführt worden. Derartige Projekte sollen die private Raumfahrt voranbringen.
Auch bei jungen Fußballerinnen gibt es typische Verletzungen.
In der medizinischen Forschung gibt es bisher wenig empirische Studien über die Bedingungen typischer Verletzungen bei Fußballerinnen. Im Jugendbereich ist die Datenlage noch geringer. Um das zu ändern, hat ein Team der Universität Würzburg die bundesweit erste Studie gestartet. Dazu wurden 127 Fußballerinnen der zweiten bis vierten Frauenligen zu ihren Verletzungshistorien im Juniorinnenalter befragt. Demnach sind Verletzungen der unteren Extremitäten und insbesondere Verletzungen der Bänder sowie Prellungen und Muskelzerrungen aufgetreten, heißt es in der Fachzeitschrift Leistungssport des Deutschen Olympischen Sportbundes. Jede sechste Spielerin berichtete von einer Gehirnerschütterung als Erst- oder Zweitverletzung. Die Studie liefert Wissen für die Diskussion über Trainingsbedingungen im Fußballnachwuchs.
Es gibt künftig nicht nur Phantomschmerzen an einer amputierten Hand,
sondern auch positive Empfindungen wie eine sensorische Wärmerückmeldung. Das geht aus einer Studie eines internationalen Forschungsteams hervor, die im Fachblatt Science vorgestellt wird. Die Forschenden entwickeln Prothesen, um Menschen mit Amputationen einen realistischeren Tastsinn zu vermitteln. Dazu testeten sie nun, ob eine Temperaturrückkopplung direkt auf der Haut des restlichen Arms möglich ist. Das Feedback wird dabei auf nicht-invasive Weise mithilfe von Thermoelektroden gegeben, die an der Haut des verbliebenen Arms angebracht werden. Dabei konnten 17 der 27 Probanden die Temperatur in ihrem Phantomglied spüren.
Sternzeit, 22. Mai. Mondsichel bei Venus und Mars. Bis übermorgen gibt es am abendlichen Westhimmel ein besonders hübsches Fünffachgestirn zu bestaunen. Die dünne Mondsichel zeigt sich in der Nähe der Planeten Venus und Mars und der beiden hellen Sterne Castor und Pollux. Heute Abend steht der Mond noch recht tief. Venus, die im Moment wunderbar als Abendstern strahlt, befindet sich ein Stück links oberhalb. Morgen leuchtet die Sichel zwischen der Venus und dem Stern Pollux, einem der beiden Zwillingssterne. Etwas rechts von ihm ist sein Bruder Castor zu sehen. Mittwochabend steht der Mond dann knapp oberhalb von Mars. Der sich täglich verändernde Anblick der fünf Gestirne ist besonders reizvoll. Das Quintett geht erst nach Mitternacht unter, ist also rund 2 Stunden lang gut zu beobachten. Ist es dunkel genug, zeigt sich nicht nur der hell erleuchtete Sichelteil des Mondes, sondern auch das matte Schimmern der im Dunkeln liegenden restlichen Mondscheibe. Das ist der Erdschein auf dem Mond. So wie die Vollmondnächte bei uns sehr hell sind, sorgt die vom Mond aus gesehen derzeit fast volle Erde für viel Licht in der lunaren Nacht. In den nächsten Tagen ist auch die Bewegung des Planeten Venus gut zu beobachten. Während Fixsterne wie Castor und Pollux für uns ewig gleiche Muster bilden, verändern Planeten zum Teil sehr schnell ihre Position am Firmament. Schon am 1. Juni bildet die Venus mit Castor und Pollux eine lange gerade Linie. 3 Abende lang präsentiert die Himmelsbühne nun den Lauf des Mondes im Westen mit 2 Planeten, 2 Sternen und dem Erdschein.
Das war's für heute von Forschung aktuell. Ich bin Katrin Kühn. Und falls Sie jetzt sagen, da habe ich doch zwischendurch etwas verpasst oder ich mag etwas weiterempfehlen, Sie finden alle unsere Themen auch in der kostenfreien Deutschlandfunk-Audiothek-App, falls Sie uns nicht ohnehin gerade da schon hören.